wir haben euch diesmal schon ein Thema voraufgenommen. Und zwar hat der Dominik ein Thema vorbereitet, das nicht nur in der Anästhesie sehr wichtig ist, weil einem das da begegnen kann, sondern auch ein Thema, an das man möglicherweise auf der Intensivstation oder auch im Rettungsdienst, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, denken sollte. Und zwar, Dominik, was hast du denn vorbereitet für uns?
Das erzähle ich euch, nachdem ich das Fallbeispiel erzählt habe.
Ah, kleiner Cliffhanger.
Ja, genau.
Sehr gut.
Es ist mir tatsächlich selber passiert. Es ist natürlich wie immer ein bisschen verändert wegen Datenschutz und so weiter und so fort. Aber es ist sehr nah an einem Fall, der mir selber im PJ begegnet ist. Und 7 Uhr, Notaufnahme, die Betten sind leer, es ist alles hochgeklappt, die Liegen werden gerade gewischt. Ein Bett ist belegt. In den letzten 30 Minuten des Nachtdienstes kommt eine Patientin, die im Primary Survey nicht kritisch war, mit unklarer Vigilanzminderung. Und der Nachtdienst macht was? Die Patientin ist ja nicht kritisch, ist ABC soweit stabil, ordnet ein CCT an, um eine Blutung ausschließen zu können und übergibt dann an den Frühdienst und geht dann logischerweise schlafen. So, Übergabe war wie folgt, weibliche Patientin, 82 Jahre, Leitsymptom, unklare Vigilanzminderung. Die Anamnese vom Rettungsdienst war folgende, die Frau wurde vor 4 Tagen am hiesigen Maximalversorger bei Zustand nach Sturz auf eine linke proximale Humerus-Schaff-Fraktur aufgenommen und behandelt. Aufgrund von mangelnden OP-Kapazitäten, das war noch so ein bisschen Corona-Zeit beziehungsweise Corona-Nachwirkungszeit, war die Versorgung für in 3 Tagen geplant, also hat die Frau einen Gilchrist bekommen und ist wieder nach Hause geschickt worden. Wie das dann halt so ist, wenn man 82 Jahre alt ist, gestürzt ist und jetzt einen Gilchrist hat, ist es dann mit Nahrung und Flüssigkeitsaufnahme so ein bisschen lala. Und angeblich seit gestern Abend und in der Nacht war sie dann zunehmend verwirrt, Progredient, verwaschene Sprache, Sprachstörung, Bilanzminderung. Was der Rettungsdienst aber auch nochmal explizit übergeben hat, dass diese genauen zeitlichen Angaben alles schwierig sind. Sie können das nicht so genau sagen. Der Ehemann war sehr, sehr aufgebracht und die Patientin konnte halt nicht mehr so viel dazu sagen. So, das CCT lief. Der Befund war relativ einfach. Kein Anhalt für eine Blutung, alterstypische Veränderungen. Und zur Sicherheit haben wir der Frau nochmal im CT 2 Milligramm Midazolam gegeben, weil die war ein bisschen ablehnend und unruhig. Das ist ohne Rücksprache mit der Notaufnahme erfolgt. Genau.
Kann man ihr auch nicht verübeln.
No offense, ich will einfach nur schildern, wie es war. Und ich glaube, das ist so ein Fall, gerade zur Übergabezeit, der kann sich an dem einen oder anderen Haus einfach mal so zutragen.
Voll, absoluter Klassiker.
Genau, so. Also was passiert dann also? Dann kommt der unbedarfte PJler, der vorher auf Station noch mal eine halbe Stunde Blut abgenommen hat, in die Notaufnahme und stürzt sich auf die Patientin, die da ist. Und ich habe mir als erstes mal die Medikamentenliste angeguckt und da standen die Klassiker drauf. ASS, Clopidogrel, alle Hypertensiva, die so verfügbar sind, Pantozol, Duloxetin, Sulifenazin, Novamin und seit dem Sturz noch Tilidin. So, ich bin also zum Äußersten geschritten. Ich habe die Patientin untersucht und angefasst. Und dabei war sie relativ schläfrig, war aber erweckbar. Sie wusste, wo sie ist. Ansonsten war es ein bisschen schwierig. Stehende Hautfalte, trockene Zunge, leicht gerötete Schleimhaut. Die Mydriasis ist mir aufgefallen. Und in dem Gilchrist war ein leichtes, überwärmtes Hämatom. Es war auch relativ groß. Und die Patientin hatte einen Herzschrittmacher. Was machen wir also als nächstes? Wir machen erstmal ein Labor. Das war eigentlich Blande. Das Einzige, was aufgefallen ist, ist ein CRP von 77 Milligramm pro Liter. Für die, die das nicht einordnen können, das ist dort, wo der Normwert 5 ist.
Das könnte auch im Rahmen des Traumas sein.
Ja, oder dieses überwärmte Hämatom, dass das halt so ein bisschen, also war unspezifisch. Hat mich jetzt nicht geschockt. EKG war ein Übertreter Linkstyp, Linksschenkelblock bei ventrikulärer Stimulation, nach Scabossa keinen Anhalt für irgendwelche OMI-Kriterien oder sowas, keine Herzrhythmusstörung. Was der Nachtdienst auch noch gemacht hatte, der hatte schon mal ein neurologisches Konsil angemeldet. Der Neurologe war zwischendurch schon mal da gewesen, aber wie es dann halt so ist mit Übergabe und so weiter und so fort. Das neurologische Konsil war eindeutig. Kein eindeutiger Befund, Patient aufgrund Somnolenz nicht explorierbar, Differentialdiagnose, Benzodiazepinwirkung.
Sehr hilfreich.
Ja, aber halt auch irgendwie nachvollziehbar, weil ich vermute, dass das genauso so ein Nachtdienstding war, so bevor der Frühdienst kommt, mache ich das mal noch schnell, gucke mir an, ob das was Gefährliches ist.
Verzweiflungstat. Ja, ja.
Genau, so. Was haben wir also gemacht? Also natürlich nicht ich alleine, sondern in Absprache, aber wir haben erstmal überlegt, es gibt erstmal einen Liter Vollelektrolytlösung und kumulativ Milligramm Flumazenil, um sicherzugehen, dass das Midazolam nicht das Problem ist, weil ich habe die Patientin vor Midazolam ja nicht gesehen gehabt. So, das wurde aber immer noch nicht besser. Also bin ich zu meinem Oberarzt gegangen und habe gesagt, du Felix, pass auf, hab dem das alles so erzählt und als ich dann so die Medikamentenanamnese runterrattere, das kennst du ja bestimmt, Paula, wenn du manchmal so Dinge nochmal sagst, dann fällt dir sowas auf. Und als ich dann gesagt habe, Duloxetin, Sulifenazin und Opioide durch die Humerusfraktur in Kombination mit einer Mydriasis, trockener Haut und Vigilanzminderung, guckte Felix mich an und meinte so, hast du das schon mal gehört? Und ich meinte so, ja, irgendwie schon, das ist doch irgend so ein Toxidrom. Und er meinte so, ja, ist gar nicht so schlecht. Ich bin da leider nicht mehr drauf gekommen, welches es war. Da musste er mir dann helfen. Und er meinte, du hast gerade ein anticholinerges Syndrom diagnostiziert. Und ja, da dachte ich mir so, wenn der das sagt, wird das wohl so sein. Und dann habe ich so gefragt, okay, das habe ich so noch nie erlebt. Ich kenne das bisher nur aus der Anästhesie. Und dann hat er so gefragt, was habt ihr da gemacht? Ich so, dann haben wir Physostigmin gemacht. Und dann war Felix relativ stumpf und meinte so, ja, geben wir mal Physostigmin. Und dann haben wir das gemacht mit 0,03 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das war total faszinierend. Wir haben quasi auf den Knopf gedrückt und die Patientin hat sich hingesetzt und mit uns geredet. Sofort.
Nicht schlecht.
Und das hat so ungefähr eine Viertelstunde angehalten. Dann wurde sie wieder, na, komatös war sie nicht, aber wieder deutlich schläfriger. Das haben wir dann nochmal probiert und es hat wieder funktioniert. Und danach ist sie wieder schläfrig geworden. Und dann haben wir festgestellt, dass es mit diesen Einmalgaben vermutlich nicht so ganz funktioniert und dieser schläfrige Zustand auch so patientengefährdend war, Aspirationsrisiko und so weiter und so fort, dass das so nicht geht. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen. Und da die Patientin eh 2 Tage später im hiesigen Maximalversorger operiert werden sollte und das mit Intensivkapazitäten zu dem Zeitpunkt eh so eine Sache war und sie halt dann wirklich den Physostigmin-Perfusor gebraucht hat, haben wir sie auf die internistische Intensivstation des hiesigen Maximalversorgers verlegt. Halt mit einem laufenden Physostigmin-Perfusor. Das Sulifenazin, das kannte ich vorher nicht. Das ist ein Anticholinergikum, was man gibt bei überaktiver Blase. Haben wir abgesetzt. Das Duloxetin haben wir auch erstmal abgesetzt, haben aber reingeschrieben, das sollen sie bitte evaluieren, weil nicht ganz klar war, warum sie das bekommen hat. Genau. Schmerztherapie mussten wir halt weitermachen. Das geht leider nicht anders. Das kann man sich nicht sparen, aber das kann man vielleicht ein bisschen adaptieren. Und dann, wie gesagt, den Physostigmin-Perfusor.
Cool.
Genau.
Jetzt hast du das Thema ja schon verraten quasi.
Genau. Und das fand ich so spannend, weil ich das in dem Setting gar nicht kannte, dass ich mich damit einfach nochmal so ein bisschen systematischer auseinandersetzen wollte. Und das habe ich dann gemacht und habe ich dann zu Hause ein bisschen nachgelesen, was das anticholinerge Syndrom so ein bisschen ist. Und da würde ich euch einmal kurz mitnehmen wollen. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich viel Neues erzähle, aber das einfach nochmal so ein bisschen wachrütteln, dass das alle so auf dem Schirm haben, weil schließe jetzt mal von mir auf andere, ich hatte es nicht so unbedingt auf dem Schirm.
Ich glaube, da sagst du bestimmt auch gleich noch was zu, aber ich glaube, das Wichtigste hast du tatsächlich gerade schon gesagt. Und zwar ist das ja was, primär muss man mal dran denken, oder? Du erzählst bestimmt gleich noch was über die Differentialdiagnosen und wann man da so dran denken muss. Und spätestens, wenn man jetzt halt über die Symptome dieser Patientin nachdenkt, dann muss man das halt neben, bei der unklaren Vigilanzminderung, halt neben irgendwie hypoaktivem Delir, intrazerebraler Blutung und den ganzen anderen Klassikern halt doch auch auf dem Schirm haben. Und bei uns in meinem alten Krankenhaus wurde im Rahmen eines Journal Clubs mal eine Studie vorgestellt. Ich kann mich leider nicht mehr ganz genau erinnern, wann und wie und von wem die war. Aber da wurde die Inzidenz von anticholinergem Syndrom im Aufwachraum untersucht. Und das war viel, viel häufiger, als man sich jemals so vorstellen konnte.
Genau, also ich werde kurz ein bisschen was dazu erzählen. Ich versuche es aber relativ knapp zu halten, weil da gibt es Leute, die viel schlauer sind als ich, die sich dazu geäußert haben. Das ist einmal im Notfallguru, wo das nochmal super erklärt ist, die Differentialdiagnose unklare Vigilanzminderung. Und es gibt auch einen schönen Vortrag im Rahmen der Young Degina, beziehungsweise ich glaube, bei Now2Go wurde der auch schon mal gehalten von Zoe. Die war ja auch schon mal hier im Podcast. Der ist auf YouTube verfügbar. Den Link werden wir bestimmt einfach in die Shownotes packen. Da kann man sich dann noch mal ein bisschen ausführlicher mit den Differentialdiagnosen beschäftigen. Aber ich fange erst mal an. Also wie schon gesagt, es geht um das Anticholinerge-Syndrom. Und wie der Name schon sagt, ist das ein Symptomkomplex, also nicht unbedingt eine Diagnose an sich, sondern eben das Vorhandensein mehrerer Symptome gleichzeitig. Es ist ein sogenanntes Toxidrom. Das habe ich ja dann auch noch hingekriegt. Und woran liegt das? Es liegt im Prinzip einfach daran, dass die Cholinerge-Transmission aufgrund der anticholinergen Medikamente im vegetativen Nervensystem nicht mehr stattfinden kann. So, und die Konsequenz sind zwei Varianten. Es sind, oder beziehungsweise drei Varianten, weil die Mischform gibt's ja immer. Es gibt entweder zentrale Symptome, das ist zum Beispiel die Vigilanzminderung, oder die peripheren Symptome, also zentral im Sinne von zentrales Nervensystem, die peripheren Symptome, das ist dann zum Beispiel eine Tachykardie, und dann gibt es halt die Mischform, wo irgendwie beides so ein bisschen auftritt. Der Vorteil dieses anticholinergen Syndroms ist, liegt total auf der Hand. Ich kann es total einfach behandeln, indem ich nämlich Physostigmin gebe. Gibt noch einen kleinen Pferdefuß, da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber das ist der Vorteil, wenn man einmal dran denkt, kann man das relativ einfach diagnostizieren und behandeln. So, wie kommt das jetzt zustande? Also was kann das auslösen? Anticholinergika, logischerweise. Was sind Anticholinergika? Anderes Wort dafür sind ja Parasympathikolytika. Das fängt also an bei diesen ganzen Sprays, die wir unseren pulmologischen PatientInnen angedeihen lassen, Ipratropium, Tiotropium. Das geht weiter über Antidepressiva, dort vor allen Dingen die Trizyklika und die SSRIs. Geht weiter mit Spasmolytika im urologischen und gastrointestinalen Setting. Das geht halt weiter und dann wird es für die Anästhesie noch ein kleines bisschen relevanter, beziehungsweise für die Notfallmedizin eigentlich sämtliche Sedativa, Hypnotika, Schmerzmedikamente, also Opioide, Propofol, Benzos, wirken alle anticholinerg. Antihistaminika, da steckt es ja quasi schon im Namen, also sei es jetzt H1, das Dimenhydrat, also Womex, beziehungsweise Cetirizin, oder H2, Ranitidin, macht das auch. Parkinson-Medikamente machen das und Antipsychotika machen das auch und die typischen dort noch mehr als die atypischen.
Wie ist es mit Antidepressiva?
Genau, also hatte ich schon, da vor allen Dingen die Trizyklika und die SSRIs. Oh, alles gut. Das klingt jetzt ein bisschen einfach. Es gibt aber noch so zwei Sachen, die man da auf dem Schirm haben sollte. Nämlich zum einen, ältere PatientInnen haben generell schon ein cholinerges Defizit und neigen noch eher dazu. Und das zweite Problem ist, gerade weil es ja ein Toxidrom ist und vergiften tun sich ja nicht nur ältere PatientInnen, sondern auch mal jüngere, manche Medikamente oder Substanzen mit anticholinergen Potenzial tauchen nicht unbedingt auf einem Medikamentenplan auf. Und das muss jetzt noch gar nicht irgendwie eine Drogenabhängigkeit sein, das kann manchmal auch einfach irgendein Freizeitkonsum von irgendeinem Rauschmittel sein, das muss man einfach auf dem Schirm haben.
Ganz beliebt sind auch in der Apotheke frei verkäufliche Medikamente. Es gibt zum Beispiel diese alten Antihistaminika, die jetzt frei verkäuflich als Schlafmedikamente eingesetzt werden, genau. Die auch extrem anticholinerg wirken.
Ne? Genau, und dann ist dir vielleicht irgendwie noch ein bisschen schlecht gewesen, dann hast du noch eine Womex dazu eingeschmissen und dann warst du gestern irgendwie noch auf einer Party und dann hat dir ein Kumpel irgendwie noch eine Pille gegeben, was ich jetzt in keine Richtung bewerten will. Naja, das ist ja das, was uns halt begegnen kann. Und klar, das, wie gesagt, will ich gar nicht werten, aber das sollte man halt einfach auf dem Schirm haben. Genau, kommen wir zu den Symptomen und der Klinik. Und da ist es halt wie so oft leider so ein Kontinuum von leichten Symptomen bis zum anticholinergen Delir ist halt alles möglich. Als erstes würde ich was zu den zentralen Symptomen erzählen. Und zentral halt deswegen zentrales Nervensystem. Und es geht dann halt los. Schwindel, Atemdepression und nochmal Schwindel. Das war mir anscheinend wichtig. Ich habe es zweimal aufgeschrieben. Und dann kann man unterscheiden in die hypoaktive und die hyperaktive Form. Die hypoaktive Form ist dann eben die Vigilanzminderung. Und das kann von einer leichten Verlangsamung bis eben zum Koma und Delir alles sein. Und die hyperaktive Form, das kann dann eben sein, die Agitation, Desorientierung, Halluzinationen, Angst, Krampfanfälle. Im Prinzip ist es halt ähnlich wie beim Delir. Es gibt die, die eher nichts machen und es gibt die, die dann eher so ein bisschen aufdrehen. In der Praxis ist es so, dass meistens Mischformen beschrieben werden. Also dieses klassische nur das eine oder nur das andere sieht man eher selten. Was man nochmal auf dem Schirm haben muss, da reden wir gleich bei den peripheren Symptomen nochmal drüber, dass das Vollbild eines Ziliers auch den kardiogenen Schock auslösen kann. Genau, periphere Symptome sind dann eben die Mydriasis, also auf Deutsch weitgestellte Pupillen, und Akkommodationsstörungen, verringerte Speichel-, Schweiß- und Magensaftproduktion und die gastrointestinale Passage ist verringert. Also es kann bis zu einer Darmatonie kommen, die trockene, heiße, gerötete Haut, dann eben die Tachykardie, die Vasokonstriktion und die Bronchodilatation. Gibt einen schönen Merkspruch, den, glaube ich, alle irgendwie, die mit Amboss fürs M2 gelernt haben, noch kennen. Feuerrot, glühend heiß, strohtrocken und total verrückt. Ist halt ein Merkspruch.
Wichtig ist hier vielleicht noch zu sagen, dass nicht alle diese Symptome auftreten müssen. Genau. Sondern du hast am Anfang schon gesagt, das ist ein Kontinuum. Aber manchmal sind die Patienten auch einfach, ja, im Aufwachraum hatten eine Narkose und sind danach so ein bisschen Banane und man denkt sich so, naja gut, das wird jetzt vielleicht noch so ein bisschen Narkoseüberhang sein, keine Ahnung, und das reicht manchmal schon. Manchmal ist das ein zentrales anticholinerges Syndrom und ja, man nimmt das halt häufig, glaube ich, gar nicht so ernst, wenn das halt eben nicht das Vollbild ist.
Ja, und ich glaube halt tatsächlich auch, dass dieses Verballertsein nach Narkose, das ist halt gängig. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass wir das halt häufiger bei Leuten übersehen, denen wir eh so ein bisschen eine längere Aufwachphase zugestehen.
Ja, aber dass das extrem häufig übersehen wird, auch zum Beispiel bei den deliranten Patienten auf der Intensivstation. Ja, ich meine, gerade auf so einer Intensivstation kippen wir ja auch alles an anticholinergen Medikamenten in so Patienten rein. Also wenn man sich da mal die Medikamentenliste anschaut von so PatientInnen auf so einer Intensivstation und das damit vergleicht, was du eben alles aufgezählt hast, dann muss man sagen, also allein schon die Sedierung, ja, und wenn der Patient halt dann gerade noch einen Parkinson hat oder so, dann hat man halt dann schon einiges zusammen und dann reicht es halt dann vielleicht schon.
Absolut. Und das Problem, was da halt, es gibt halt auch keinen Schwellenwert. Es ist jetzt nicht so irgendwie ab 3 Medikamenten und im Parkinson und 65, sondern es ist halt dieses Kontinuum. Du kannst halt, das ist für jeden so ein bisschen unterschiedlich und das ist so ein bisschen wie mit der Strahlung. Also natürlich, je weniger Strahlung, desto besser, aber Strahlung ist grundsätzlich schon mal schlecht und hier ist es halt auch, sobald du anticholinerge Medikamente konsumierst, sage ich jetzt mal, besteht halt das Risiko, dass du das entwickelst.
Jetzt haben wir ja schon ganz schön viel über das alles geredet. Was mache ich denn jetzt, wenn ich glaube, dass mein Patient möglicherweise vielleicht so ein anticholinerges Syndrom haben könnte, wie jetzt deine Patientin da in der Notaufnahme?
Genau, also ich habe das ein bisschen geteilt, weil die Diagnostik ja so ein bisschen schwierig ist. Als erstes wollte ich noch mal kurz drüber reden, wie wir allgemein bei Vergiftungen vorgehen, wie wir dort Diagnostik bzw. Erstangriff machen. Und das sollte man einfach noch mal auf dem Schirm haben, das ist immer als erstes die Eigensicherung. Weil dieses Gift, mit dem ich in Kontakt komme, ich weiß ja nie, wie das aufgenommen wurde. Wenn das jetzt CO ist und da irgendwie, das riecht halt leider nicht, ne? Deswegen immer erstmal an den Eigenschutz denken, wenn ich sowas auf dem Schirm habe. Dann
kommt
immer
aber auch so ein bisschen auf Setting an, oder? Ich meine, klar,
total.
Das geht natürlich, wenn ich jetzt als Notärztin zu irgendeinem Patienten komme, der irgendwas Komisches hat und da bin ich voll bei dir. Ich glaube halt, wenn ich jetzt so einen völlig jecken Patienten im Aufwachraum habe oder jemanden in der Notaufnahme, der unklar Vigilanz gemindert ist, dann ist das jetzt nicht mein erster Gedanke.
Nee, absolut nicht. Aber wenn ich das ist ja wieder dieses, ich komme in irgendeine alten Gartenkolonie und da riecht's irgendwie schon so nach Knoblauch und der hat irgendwie die alten Pflanzenschutzmittel rausgehauen, ne? Das ist halt so dieser Klassiker. Ich wollte es einfach nochmal mit gesagt haben.
Das ist vor allem der EMPP-Klassiker.
Genau. genau, dann machen wir eine Akutanamnese. Das kann eben zum Beispiel sein, ist gerade operiert worden, hat halt eine Narkose gehabt oder hat ihr in unserem Fall halt den Sturz gehabt und hat dann die Opioide dazu gehabt. Dann sollte man einmal grob einschätzen, wie die Gefährdung ist. Da gibt es verschiedene Scores, zum Beispiel den Poisoning Severity Score. Da will ich gar nicht zu tief eintauchen. Da gibt es die Tox Docs, die machen dazu viele coole Sachen. Wenn euch das interessiert, hört, lest danach. Und ansonsten ist es im Prinzip ganz einfach. Das X-ABCDE-Schema abarbeiten, die Exposition beenden und dann eine gewisse Basisdiagnostik in Form vom Labor, EKG und so weiter und so fort. So, was mache ich jetzt speziell in unserem Fall? bei uns, um ein zentrales anticholinerges Syndrom diagnostizieren zu können, müssen Kriterien erfüllt sein und das ist mindestens ein zentrales Symptom und oder zwei periphere Symptome. Wenn ich ein anticholinerges Delir diagnostizieren will, dann mache ich das erstmal ganz normal nach den Delir-Kriterien plus die Anamnese, dass es halt ein anticholinerges Syndrom sein kann. Mhm. Und wenn ich eben diese Symptome habe, die ich oben beschrieben habe, dann kann ich quasi einen diagnostischen Test machen, der spannenderweise ja auch gleichzeitig die Therapie ist. Ich gebe einmal Physostigmin. Und das nämlich ungefähr 0,03 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über ungefähr 10 Minuten. Und dann sollte nach 15 Minuten die initiale Symptomatik deutlich besser sein. Und wenn sie das ist, dann habe ich zumindest schon mal den Beweis, dass eine anticholinerge Komponente dazu beigetragen hat. Das heißt natürlich nicht, dass es keine anderen Sachen gewesen sind, aber wenn das Physostigmin oder Anticholium oder wie es auch immer bei euch heißt, hilft, dann wisst ihr, es war ein anticholinerges Syndrom. Was das Problem sein kann und was es bei uns ja auch war, dass es halt einen Rebound geben kann und dann muss man halt überlegen, wie weit sind die Symptome ausgeprägt, muss ich das nochmal geben oder gibt es andere Varianten?
Ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob du, jetzt deine Patientin in dem Fallbeispiel, die war ja vigilanzgemindert und du hast es auch recht eindrücklich beschrieben. Der eine oder die andere Hörerin mag das auch schon mal erlebt haben. Ich finde das besonders krass, wenn man wirklich so einen Patienten hat auf der Intensivstation, der absolut hyperaktiv delirant ist, völlig Banane, völlig außer Rand und Band und man gibt dem dann das Physostigmin und der Patient ist einfach ein paar Minuten später komplett normal und man kann sich normal mit dem unterhalten. Das finde ich wirklich extrem eindrücklich und also genau, das ist so eine der krassesten Medikamentenwirkungen, da kann man der Pharmakologie wirklich zugucken, das finde ich immer sehr beeindruckend.
Ja. Ich auch. Also ich kannte das bisher, wie gesagt, nur aus dem Saal und da fand ich es schon beeindruckend. Also so ist es ja, also ich kenne es wirklich tatsächlich eher aus dem Saal, nicht unbedingt aus dem Aufwachraum. Da hast du ja manchmal so die Patienten, die halt wirklich lange schlafen und irgendwann machst du dann so aus Verzweiflung, gibst du halt mal eine halbe Ampulle Anticholium und auf einmal geht's halt gut. Und das fände ich immer schon total faszinierend. Aber dass diese Frau, die wirklich, also da war ja kein Start mitzumachen und auf einmal setzte die sich von alleine an die Bettkante und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Und hat ganz normal mit mir gesprochen. Mhm. Das, also bin ich voll bei dir, das war mega beeindruckend. Genau, wenn ich jetzt an das zentrale anticholinerge Syndrom denke oder an das anticholinerge Syndrom, gibt es ja noch ein paar andere Toxidrome, die ich als Differentialdiagnosen vielleicht im Hinterkopf haben sollte. Das könnte dann zum Beispiel sein, das maligne neuroleptische Syndrom beziehungsweise ein Serotoninsyndrom. Und da ist es dann zum Beispiel relevant, ist es trockene Haut oder ist es Schwitzen? Was es auch noch sein können, es können Entzugssyndrome sein. Es könnte ein Delir andere Genese sein. Da gibt es viele mögliche Sachen. Wie vorhin schon gesagt, dazu möchte ich euch raten, entweder den Vortrag von Zoe einmal anzuschauen, den wir in die Shownotes packen, oder sich mit dem Notfallguru, das ist ja auch ein schönes Formprojekt, ist ja auch online verfügbar. Ich glaube, Get Smashed war dort das Mnemonic, das einmal durchzugehen. Die Klassiker wie Hypoglykämie, Infektion und so weiter und so fort habt ihr ja, glaube ich, alle auf dem Schirm. Genau. Fehlt dir noch was zu Diagnostik-Differentialdiagnosen, Paula?
Also du hattest es in einem Fallbeispiel schon gesagt. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man sich nicht sofort auf dieses zentrale anticholinerge, also so ist einerseits wichtig, dass man es halt nicht vergisst, weil ich glaube, das ist das Häufigere. Ich glaube, wir stürzen uns primär schon auch alle auf die Diagnostik. Trotzdem finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass man halt vielleicht auch die primär lebensbedrohlichen Dinge, also auch über die primär lebensbedrohlichen Differentialdiagnosen einmal nachdenken sollte, gerade zum Beispiel auch postoperativ. Hat der Patient vielleicht ein fokalneurologisches Defizit? Muss ich halt vielleicht doch eine Blutung oder einen Schlaganfall ausschließen? So diese Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was dort auch nochmal wichtig ist, man kann ja auch Läuse und Flöhe haben. Man kann ja zum Beispiel aufgrund eines anticholinergen Syndroms anticholinergen Syndroms stürzen und dann hat man sich so seine ICB geholt. Also das geht ja schon
absolut
auch. Also ich glaube, diese Differentialdiagnose, Vigilanzminderung, die sollten wir alle drauf haben. Mir ging es halt jetzt speziell nochmal, also als ich die Frau gesehen habe, ich dachte so, also die wahrscheinlichste Variante, was ich mir vorstellen kann, dass die sich irgendeinen Infekt geholt hat, dass die dehydriert ist, dass die jetzt aufgrund ihrer Schmerzen nicht mehr richtig durchgeatmet hat, dass die schön gelegen hat, die hat jetzt irgendwie eine Pneumonie oder vielleicht hat sie eine Thrombose gehabt und hat eine LAE geschossen oder irgendwie sowas. Das war so das, woran ich gedacht hatte und ich hatte einfach dieses Anticholinergie-Syndrom gar nicht auf dem Schirm. Und deswegen wollte ich das einmal mitbringen.
Auf jeden Fall. Nee, das ist, glaube ich, genau das, was üblicherweise auch passiert.
Genau. So, kommen wir zur Therapie. Therapie habe ich ja auch im Fallbeispiel schon mal gemacht. Im Primary Survey kam ja raus, die Patientin war nicht kritisch. Das heißt, die sind dort einmal ABCDE durchgehechelt und da war klar eine Vigilanzminderung, aber jetzt erstmal keine vitale Bedrohung drin. Ansonsten sollten die Patienten natürlich engmaschig gemonitort werden, je nachdem, wie die drauf sind. Also wir haben ja gelernt, es ist ein Kontinuum, aber vigilanzgeminderte Patienten gehören an den Monitor, da gehört eine Sättigung dran, da gehört ein EKG dran, da gehört ein Blutdruck dran.
Und dann genauso wie übrigens auch massiv agitierte Patienten engmaschig überwacht gehören. Schon genau, alleine also aufgrund des Risikos, dass die PatientInnen für sich selbst darstellen.
Genau, und das halt auch nicht nur mit einem Monitor, sondern im Zweifel halt auch mit einer Person. Eine Temperatur sollte man einmal messen. Das bietet sich hier ja besonders an, weil die ja eben auch warm werden können. Man sollte die auslösenden Substanzen absetzen. In unserem Fall war das ja Sulifenacin, Duloxetin und halt eigentlich auch die Opioide, aber das wird halt schwierig mit einer Humerusfraktur. Man kann über die Sedierung mit Benzodiazepin nachdenken und deswegen muss man im Endeffekt auch sagen, dass die Radiologin, die dort sediert hat, ja eigentlich alles richtig gemacht hat. Ne? Man hat zwar irgendwie so gesagt, oh, jetzt hat die einfach sediert und das ist alles scheiße, aber wenn wir postmortal klug scheißen wollen, war völlig in Ordnung. Ne? Deswegen bin ich immer ein Freund davon, solche Dinge erst zu bewerten, wenn man alles weiß und nicht irgendwie gleich zu motzen.
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also klar, das ist, du hast gesagt, oder? Das ist eine Kann-Empfehlung. Sicher gibt es Situationen, wenn ich jetzt dringend eine Blutung ausschließen möchte beispielsweise und diese Patientin brauchte ohne Zweifel ein CT mit ihrer Vigilanzminderung und das geht nicht anders, weil die nun mal total wehrig ist, dann wäre das jetzt auch mein erster Angriff. Ich bin grundsätzlich bei PatientInnen, die delirant sind in irgendeiner Form, wäre ich einfach sehr zurückhaltend, wenn es irgendwie geht, weil das ja keine kausale Therapie darstellt, erstens. Zweitens, das Delir, wenn es denn eine andere Genese hat, nicht besser macht. Und drittens, so wie bei eurer Patientin, dann halt möglicherweise auch die Diagnostik verschleiert, weil man dann denkt, ach ja, vielleicht war es einfach nur zu viel Benzodiazepin.
Unbedingt. Mein erster Ansatz wäre auch ein Talkdown gewesen. Hat sie vielleicht probiert, ist vielleicht einfach nur nicht dokumentiert gewesen.
Voll. Also manchmal geht's halt nicht ohne.
Genau. Dann haben wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, der Bolus Physostigmin mit 0,03 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und falls das dann nötig sein sollte, kann man sich überlegen, das so bis 1-4 Milligramm pro Stunde zu geben, dann eben angepasst auf das jeweilige Körpergewicht. Aber 1 Milligramm sollte es schon mindestens sein und 4 sollten wir nicht überschreiten. Aber ne, Einzelfall entscheidet. Wenn wir das Physostigmin überdosieren, können wir das zur Not nochmal mit Atropin antagonisieren. Versuchen wir natürlich zu vermeiden. Was wir einmal auf dem Schirm haben müssen, wenn wir Physostigmin geben, das kann zu QRS-Verbreiterungen führen und kann halt auch Bradykardien machen. Und jetzt wird's halt wirklich schwierig, weil es ja durchaus auch so ist, wenn die schon eine Tachykardie haben oder irgendwelche Auffälligkeiten im EKG haben aufgrund ihres anticholinergen Syndroms, ist Physostigmin eigentlich kontraindiziert. Es ist aber sowohl diagnostisch als auch therapeutisch eigentlich unser Goldstandard. Und dann müssen wir, wie immer, wenn sowas auftritt, natürlich abwägen, was ist jetzt gefährlicher, was ist wichtiger, wo ist das Risiko höher. Und da muss man sicherlich im Einzelfall entscheiden, ob man Physostigmin gibt und wenn ja, in welcher Dosierung. Aber das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass eben die Erkrankung auch was verursachen kann, wo es theoretisch kontraindiziert ist. Und wenn wir sowas sehen, sollten wir dann halt nochmal eine Defibrillationsbereitschaft herstellen, vor allen Dingen, wenn wir QRS-Verbreiterungen sehen.
Tendenziell macht das ja aber eher Bradykard als Tachykard, oder?
Also auf jeden Fall. Es stand aber überall mit drin, dass du dann halt Defibrillationsbereitschaft herstellen sollst. Ich kann mir halt vorstellen, weil das dann vielleicht irgendwie in Kammerflimmern degenerieren kann. Ja.
Meine Erfahrung ist jetzt nicht so riesig. Dennoch war das jetzt bei den PatientInnen, die ich bis jetzt so kennengelernt habe, die Physostigmin bekommen haben, in der Regel so, dass man die Dosis nicht so massiv steigern musste, sondern eher geringere Dosen eigentlich meistens schon einen recht guten Erfolg hatten. So dass man sich da sicher auch vorsichtshalber, so wie mit den meisten Medikamenten, eher einfach auch von unten ran titrieren kann und lieber halt im Zweifel nochmal etwas nachgibt, bevor man halt dann solche Nebenwirkungen provoziert. Finde ich spannend, dass das solche kardialen Nebenwirkungen haben kann. Es war mir ehrlich gesagt bisher nicht bewusst. Aber auf einer Intensivstation hast du natürlich auch immer eine Defibrillationsbereitschaft. Also
ich denke halt auch, dass Patienten, die Physostigmin wirklich kontinuierlich brauchen, so schwer krank sind, dass sie auf einer Station überwacht werden sollen, wo eine Defibrillation zeitnah erfolgen kann.
Sei das
jetzt
eine
EMC, genau, ne? Sei das jetzt eine EMC oder eine ETS, ne? Und von daher ist es, glaube ich, ja, ich glaube auch, dass das dosisabhängig ist.
Nee, ich meinte nur im Gegensatz zu anderen Medikamenten, wie beispielsweise Adenosin, wo ich mir den Defibrillator physisch daneben stelle, wenn ich es gerne geben möchte, war mir das jetzt ehrlich gesagt bei Physiostigmin nicht so bewusst.
Also wir haben, als wir das in der Notaufnahme gemacht haben, wir haben den jetzt auch nicht physisch daneben gestellt, aber in der Notaufnahme sind die Wege halt auch kurz und wenn wir da defibrillieren müssen, hätten wir, also von wir müssen jetzt defibrillieren zu wir drücken auf den Knopf, würde ich sagen, innerhalb von einer Minute kriegst du das hin, weil der ist schnell erreichbar.
Ja, klar. Ja. Cool. Ja, vielen Dank, dass du das Thema mitgebracht hast. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, das ist deutlich häufiger, als man so denkt und auf jeden Fall relevant, dass man daran denkt. Genau. Und vielleicht denkt ihr ja dann in Zukunft bei euren heißen, trockenen, verrückten, roten Patienten im Aufwachraum auch an das zentrale Anticholinerge-Syndrom und seid nicht ganz so hilflos und wisst nicht, was ihr mit denen anstellen sollt. Vielen Dank, Dominik. Oh nein, dann hätten wir doch fast das Codewort für diese Folge vergessen. Dominik, was ist denn das Codewort?
Na, strohtrocken natürlich.
Okay, das heißt, das Codewort für den Beitrag zum zentralen anticholinergen Syndrom heißt strohtrocken.